Ich möchte gerne aus Jesaja Kapitel 48, den Vers 17, Jesaja 48, Vers 17 lesen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Dieses Wort ist eine Überschrift über das, was ich heute ein wenig ausführen möchte in meiner Predigt, nämlich zu dem Thema, dass unser Leben als Christen ein Leben ist unter der Führung Gottes. Es geht um Führung. Ihr Lieben, das ist einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Gläubigen, also Christen und Nichtchristen. Bei Nichtchristen ist es so, dass sie selber ihr Leben führen, nach ihren eigenen Kriterien, Gesichtspunkten und ihren eigenen Wünschen und ihren eigenen Wollen. Da steht das Ich im Mittelpunkt. Es ist ganz anders, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, dann bedeutet das, dass dieser sein Leben unter die Führung Jesu begibt. Ihr Lieben, wenn man dieses beides vergleicht, das ist wie Tag und Nacht. Und das muss auch sichtbar werden. Christen sind Menschen unter Führung. Und zwar unter der Führung Gottes. Und dabei ist es so wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen. Wenn wir Christen werden, dann werden wir nicht einfach zu Marionetten, wo nun Jesus sozusagen in der Weise die Führung übernimmt, dass unser Wille vollkommen ausgeschaltet ist. Alles ist Schicksal. Wir haben da gar keinen Einfluss mehr in irgendeiner Weise. Das ist nicht das, was unter Führung verstanden wird. Führung heißt, dass jeder von uns bewusste Entscheidungen trifft. Ich entscheide, dass ich mein Leben unter die Führung Gottes gebe. Das heißt, dass ich mich entscheide, in Übereinstimmung mit dem, was Gott für mich und für meinen Lebensweg am besten hält, dass ich in Übereinstimmung komme. Das ist ein Akt, der von mir ausgeht. Wenn ich das nicht tue, dann wird Gott nicht die Führung übernehmen. Das ist nicht einfach Schicksal über meinem Leben, sondern ich bin derjenige, der von Jesus herausgefordert wird, der vom Heiligen Geist herausgefordert wird, bist du bereit, deinen Willen in Übereinstimmung zu bringen mit meinem Willen für dein Leben? Und das ist nicht nur einmal am Anfang unseres Lebens mit Jesus, sondern das ist täglich. Ihr Lieben, täglich sind wir vor der Herausforderung, dass wir uns führen lassen. Das ist nicht einfach ein automatisches Geschehen, sondern wir können jederzeit Gott in die Quere kommen mit unserem Willen. Das ist nicht einfach Schicksal. Ich kann auch als Christ Dinge tun, die Gott gar nicht gefallen. Ich kann Wege gehen, die gar nicht seine Wege sind. Und er lässt es zu. Das ist nicht einfach Schicksal. Sondern Führung heißt, dass ich ganz bewusst, und das nicht nur zum ersten Mal, wenn wir Jesus unser Leben geben, dass wir es immer wieder unter seine Führung begeben, unter seine Führung willentlich in Übereinstimmung mit ihm. Und ihr Lieben, das ist etwas, was uns, glaube ich, tagtäglich zu einer echten Haltung werden muss, dass wir uns nicht immer mühsam erinnern daran, ja, wir sollten ja in Übereinstimmung mit ihm leben und uns von ihm führen lassen, sondern dass das zu etwas wird, was wir gerne tun, dass wir so tun, dass es aus unserem Herzen herauskommt, mit Freude heraus, ja, Herr, ich will dass mein Leben unter deiner Führung ist. Und deswegen, weil das nicht automatisch erfolgt, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir immer wieder den Herrn fragen, Herr, was ist denn dein Weg mit mir? Das geschieht nicht einfach von selber. Wir müssen ihn fragen, Herr, was ist dein Weg, den du mit mir gehen möchtest? Wie soll ich mich in dieser oder jener Frage entscheiden? Da braucht es immer wieder Aktionen, da braucht es immer wieder Gebete, da braucht es immer wieder Antworten, an denen wir erkennen können, was der Weg Gottes ist. Das ist ein total personhaftes Geschehen, das täglich stattfindet. Da ist eine Kommunikation über den Weg. Noch einmal, es geschieht nicht automatisch, wenn wir zu Jesus gehören, dass er uns automatisch immer seinen Weg führt, sondern er will, dass wir das tagtäglich ausüben, indem wir ihm uns unser Leben unterstellen. Nun, wenn wir fragen, wie können wir denn ein Leben unter der Führung Gottes erleben, dann lasst mich jetzt ein paar Kriterien, die alle bekannt sind, aber vielleicht einmal ein bisschen als Zusammenschau und auch nicht so, dass es vollständig ist, aber immer wieder neu zum Nachdenken herausfordernd. Eines möchte ich gleich vorwegstellen, was uns ja allen bekannt ist, nämlich wir können unmöglich den Weg Gottes gehen und uns von Gott führen lassen, ohne dass wir das geschriebene Wort Gottes studieren. Das ist einfach nicht möglich. Es geht kein Weg daran vorbei, dass wenn wir erkennen können, was die Wege Gottes sind mit mir, wie er mein Leben führen will, dann brauche ich nichts dringender als das Wort Gottes, das mir sozusagen Richtungsweisung und Wegweisung gibt. Im Psalm 119, ihr kennt diesen, das ist der längste Psalm in der Bibel, da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir brauchen dieses Licht auf unserem Weg, damit wir erkennen können, ist es dieser, ist es dieser, ist es das dieser. Und wenn wir dieses Licht sehen und erkennen, dann stehen wir unter Führung. Und ihr Lieben, das ist unverzichtbar, das wissen wir alle. Und ich sag's trotzdem, weil wir da auch manchmal vielleicht schlampig werden oder es nicht zu ernst nehmen oder was auch immer. Ihr Lieben, das Wort Gottes muss etwas werden, was mehr und mehr in unser Herz hinein, in unser Leben hinein vertieft wird, verwurzelt wird, verankert wird, dass das ist, dieses Wort allein schon ein Licht ist, das wir vor uns haben. Und ihr Lieben, manchmal ist es so, dass Menschen nach dem Willen Gottes fragen, nach einem Weg, den sie gehen sollen, nach Kriterien für ihren Weg, und sie möchten so gerne von Gott eine direkte, übernatürliche Antwort haben. Und bekommen sie oft deshalb nicht, weil sie schon im Wort Gottes steht. Ihr Lieben, Gott gibt uns nicht übernatürlich ständige Anweisungen, die sowieso schon in dem Wort Gottes stehen. Ihr Lieben, wenn ich wissen will, wie ich meine Ehe führen soll, da gibt es das Wort Gottes. Da ist ausreichend Material, das uns zeigt, wie wir unser Leben führen, in unserem Eheleben, in unserer Beziehung, über Sexualität, über Finanzen, über Prioritäten. Da gibt es so viele Fragen, die sind da drinnen schon beantwortet. Da muss ich nicht extra Gott fragen. Wir begegnen oft Menschen, die Fragen stellen, Herr, was ist das Richtige? Und wollen jetzt ein prophetisches Wort dafür haben. Aber es steht doch schon in der Bibel, daher wird kein prophetisches Wort kommen. Das heißt, diese Richtschnur, die uns Gott gegeben hat, Kanon, so ist die Bezeichnung der 66 Bücher der Heiligen Schrift, heißt auf Deutsch Richtschnur. Hier wird uns eine Richtschnur gegeben. Wenn wir die vernachlässigen, dann haben wir einen echten Mangel an Führung. Das kann man auch nicht ersetzen durch 20, 30, 40 prophetische Worte. Diese Richtschnur ist maßgebend, weil diese Richtschnur ist auch maßgeblich sogar für das prophetische Wort. Also brauchen wir auch um das prophetische Wort, wenn es uns in unser Leben hineinspricht, ja auch diese Richtschnur der Heiligen Schrift. Und wenn wir da schwach sind, dann werden wir hin und her geworfen mit unserem Leben, so wie im Wind ein Halm. Und wenn wir noch so viele prophetische Worte hätten. Ihr Lieben, das feste Fundament, von dem alles ausgeht, die Richtung unseres Lebens, die Fragen, die wir haben, das Erste ist immer das Wort Gottes. Dass das Wort Gottes uns hineinredet, in unser Leben hinein. Wichtig dabei ist, ihr Lieben, dass es hier nicht um eine Buchstabengläubigkeit geht, sondern auch das Wort Gottes ist immer in einem Zusammenhang mit dem Geist Gottes. Wort und Geist gehören zusammen. Das heißt, wir brauchen auch aus dem Wort Gottes heraus Erleuchtung, und das ist ein Vorgang des Heiligen Geistes, dass wir das Wort richtig verstehen in der Heiligen Schrift und es richtig anwenden. Das ist sehr wichtig. Manchmal gibt uns das Wort Gottes, eine, als geschriebene, eine Weisung in eine Situation unseres Lebens hinein, die völlig anders ist als die Situation, in der es geschrieben ist. Das transportiert und transformiert der Heilige Geist in mein Leben hinein und sagt, das ist jetzt mein Wort an dich in dieser Situation, auch wenn es damals eine ganz andere Situation war. Das heißt, das Wort Gottes muss immer gelesen werden, verstanden werden unter der Führung des Heiligen Geistes. Also es ist so wichtig, ihr Lieben, und darüber ließe sich noch vieles sagen, aber so viele Mal genug. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, vielleicht kannst du die noch aufschlagen, in Josua Kapitel 1, Vers 8. Josua Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es, so spricht der Herr. Na, das ist das Jesaja noch. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes, also die Tora, hier in diesem Fall, also unsere Bibel, da ist noch mehr jetzt als die Tora, soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und jetzt heißt es, denn dann wirst du auf deinen Wegen, auf deinen Lebenswegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Erfolg heißt in der Bibel immer, dass das in meinem Leben zum Durchbruch kommt, was Gott für mich vorgesehen hat. Das ist Erfolg. Misserfolg ist, wenn Gott mit mir das nicht tun kann, was er mit mir tun wollte, weil ich dagegen war. Erfolg ist was anderes wie in der Welt. Erfolgreich ist mein Leben dann, wenn es unter der Führung Gottes ist und wenn es genau das hervorgebracht hat, nach dem Willen Gottes, was für mein Leben wichtig ist. Also hier wird es dem Josua mit auf den Weg gegeben, als er das Volk Israel nun über den Jordan führen soll in das gelobte Land hinein. Da wird dieses Wort ihm deutlich vor Augen geführt. Nun, ich habe schon gesagt, dass für diese Führung und für das Verstehen des Wortes Gottes die Offenbarung des Heiligen Geistes eine entscheidende Rolle spielt. Deswegen ist das jetzt für mich auch ein zweiter Punkt, den ich einfach ein bisschen in Punkten gliedern möchte. Das ist die unmittelbare Führung des durch den Heiligen Geist, man kann auch sagen, die Stimme des Heiligen Geistes in uns. Das eine ist das Wort Gottes, das ist unverzichtbar. Das andere ist, dass Gott uns führt durch den Heiligen Geist. Und das ist auch manchmal über das geschriebene Wort Gottes hinaus. Nicht gegen das Wort Gottes, immer in Übereinstimmung, aber nicht alles, wie er uns führen möchte, können wir nachlesen in der Bibel, sondern da braucht es eine direkte Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das können wir erleben, und das haben viele Menschen erlebt. In der Bibel gibt es auch viele Beispiele dafür, wo es deutlich wird, So etwas wie eine innere Stimme. Der Heilige Geist kann so etwas wie eine innere Stimme in uns sein. Eine Stimme, in der er uns Weisung gibt. Das kann eine für den Betroffenen hörbare Stimme sein. Es kann ein Gedanke sein, der sich festsetzt. Das kann ein Eindruck sein. Das kann ein Drängen sein, dass jemand sich gedrängt fühlt, das und das zu tun. Wie oft sagen Leute, ich habe mich so gedrängt gefühlt, jetzt diesen oder jenen Menschen anzurufen im Telefon. Das ist eine Führung durch den Heiligen Geist, nicht geschrieben im Wort Gottes, sondern das war sozusagen ein Drängen des Heiligen Geistes und verschiedenes mehr. Ihr Lieben, dieses Sensibelwerden für den Heiligen Geist und sein Reden, sein Drängen, sein Offenbaren, sein Zeigen, das ist eine ganz wesentliche Komponente, wie wir unser Leben unter der Führung Gottes halten. Also das Wirksamwerden des Heiligen Geistes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer darauf schauen, dass der Fluss des Geistes in uns fließt. Das heißt, dass wir immer neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Auch das ist aber das Unverzichtbares für ein Leben unter der Führung, dass wir immer wieder, so wie wir uns mit dem Wort Gottes füllen, dass wir uns auch danach ausstrecken, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, erfüllt werden und in diesem Fluss des Heiligen Geistes auch immer und immer wieder stehen. Im Psalm 143, da heißt es, musst du nicht aufschlagen jetzt, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Dein guter Geist, das ist die Bitte, führe mich auf ebener Bahn. Der Geist Gottes ist sozusagen, kann jederzeit in unser Leben hinein sprechen, auch direkt sprechen in unser Herz hinein, ja? Da ist unser Herz der Ansprechpartner sozusagen, wo Gott uns etwas offenbart. In der Apostel Paulus, wie er in Antiochien war und wie sie in der Gemeinde versammelt waren und beteten und fasteten, da hieß es, und plötzlich sprach der Heilige Geist, sondert mir aus den Barnabas und den Paulus für das Werk, wozu ich sie berufen habe. Der Heilige Geist sprach. Als Paulus unterwegs war auf der Missionsreise und er nach Kleinasien kam, da heißt es, dass der Heilige Geist ihn wehrte, in dieser oder jenen Stadt zu bleiben, sondern durchzuziehen. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes gewesen, die mit ihm geredet hat. Das ist Führung. Das können wir erbitten. Heiliger Geist, führe uns, indem du mit uns sprichst. Wie auch immer er das tut, laut in unseren Gedanken, leise in unseren Gedanken oder als Drängen in unserem Herzen oder wie auch immer. Als Paulus sich verabschiedet hat von den Ältesten von Ephesus in Milet, da sagte er zu den Ältesten und sagte dort, ich gehe jetzt zurück nach Jerusalem und ich weiß nicht, was dort geschehen wird. Nur eines weiß ich, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt mir bezeugt hat, in meinem Herzen, dass in Jerusalem Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Der Heilige Geist hat geredet zu ihm. Und ihr kennt dann noch einmal, wo er dann später dann ein Prophet kommt, der Agabus, der ihm das noch einmal sagt. Er nimmt den Gürtel von Paulus und bindet seine Hände und sagt, dem dieser Gürtel gehört und dem ich die Hände gebunden habe, zu dem sagt Gott, es warten auf ihn Fesseln und Bedrängnisse. Und Paulus sagt, ja, mir hat das schon der Herr von Stadt zu Stadt gesagt. Sie haben, die Leute, die Ältesten haben es falsch verstanden, was der Heilige Geist zu dem Paulus gesagt hat. Denn sie haben dann sofort gesagt, wie der Agabus, der Prophet, das gesagt hat, geh ja nicht nach Jerusalem zurück, das ist eine Warnung von Gott, damit du nicht gefangen genommen wirst. Und Paulus sagt, nein, ich habe das falsch verstanden. Gott hat mir gesagt, dass ich nach Jerusalem gehen soll und es werden dort Fesseln auf mich warten und er hat mir das vorher angekündigt, um mir zu sagen, wenn das passiert, ich bin mit dir. Das sind zwei verschiedene Auslegungen. Das heißt, wir brauchen für das, was Gott uns sagt, auch die richtige Verständnis, um das auch in dieser Weise zu erfassen, worum es eigentlich hier geht. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle auch immer wieder sehen, wie der Heilige Geist in sehr verschiedener Art und Weise zu Menschen spricht. Aber das führt mich jetzt zu einem Gedanken, der mir ganz wichtig ist. Nämlich Führung durch den Heiligen Geist besteht nicht nur darin, dass er irgendetwas Konkretes sagt oder eine Anweisung gibt oder einen Hinweis gibt oder sonst irgendeine sachliche Information uns gibt, sondern darüber hinaus, und das ist für mich eines der entscheidendsten Dinge in der Frage der Führung, ist, dass wir davon ausgehen müssen, der Heilige Geist lebt in uns als Person, und das heißt, Führung in unserem Leben geschieht immer so, dass er selber ständig mit mir ist. Es ist die Führung durch seine Gegenwart. Nicht nur Führung von Informationen, die er vom Himmel herunter uns gibt, und dann ist er wieder ruhig, sondern die Führung geschieht, dass er ständig mit uns ist. Er ist immer, so wie wenn er uns an der Hand nimmt und führt. Er führt uns auch dann, wenn wir ihm vertrauen, wenn er jetzt nicht gerade etwas sagt. Oder wenn wir es gerade gar nicht erkannt haben, wenn wir zum Beispiel etwas gesagt haben oder etwas entschieden haben und wir haben es gar nicht direkt Gott gefragt und trotzdem konnte der Heilige Geist uns beeinflussen, weil er ständig da ist mit seiner Gegenwart. Er wacht mit seiner Gegenwart über unser Leben. Deswegen ist so wichtig, dass er groß ist in uns, dass er uns ständig führen kann. Das ist noch einmal eine andere Dimension. Das Bewusstsein, ich lebe ständig unter Führung, nicht da und dort, wenn ich einmal ein Wort der Weisung brauche, dass er mir bei einer Weichenkreuzung dann irgendwie sagt, jetzt gehst du so und nicht so, sondern dass er da ständig durch seine Gegenwart mitten unter uns ist. Und so wird es auch zum Beispiel beschrieben im Jesaja zum Beispiel in Kapitel 30 ist das, glaube ich, Kapitel 32 in Vers 8, brauchst du nicht aufschlagen, dort heißt es in der Luther-Übersetzung: Ich will dich unterweisen und du und dich auf den Wegen lehren, den ich dir gehen soll. Denn ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist hochinteressant, dass das so beschrieben wird. Das heißt, das meint die ständige Gegenwart Gottes in uns, mit uns, der ständig über unserem Leben auch wacht, im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne, was wir alles falsch machen und dann wie auf einen die Finger geklopft bekommen, sondern mehr in diesem fürsorglichen Sinn. Meine Augen sind ständig auf dir und das heißt, der Heilige Geist ist ständig in mir. Als Mose sein Volk Israel vom Sinai weg weiterführen sollte, da hat er gesagt, Herr, wie soll ich den Weg erkennen, den ich gehen soll? Und er hat ihn gebeten, dass Gott ihm hilft, den Weg zu erkennen, den er gehen soll. Und dann gibt ihm Gott die Antwort, mein Angesicht ist immer mit dir. Und das heißt, meine Gegenwart ist immer mit dir, das ist genug. Wenn uns das gewiss ist, dass er mit uns ist, das ist das Beste, was wir haben können für unsere Führung durch das Leben. Das muss uns aber auch bewusst werden, daher müssen wir auch kommunizieren mit ihm. Und dann sagt auch Mose, dann antwortet auch auf diese Antwort Gott und er sagt, ja Gott, wenn du nicht mit uns bist, wenn deine Gegenwart, dein Angesicht mit uns ist, dann bitte führe uns nicht von da weg. Also er sagt, wenn du mir nur, ich übertrage das jetzt, wenn du mir nur Weisungen gibst, mach das und das, das ist mir zu wenig. Ich will deine Gegenwart. Es ist zu wenig, dass wir da und dort ein paar Weisungen bekommen oder Hinweise, wie wir, was wir tun sollen und wie wir gehen sollen, unseren Lebensweg, um geführt zu werden, sondern wir brauchen das ununterbrochen. Wenn seine Gegenwart in unserem Leben schwach ist, mangelhaft ist, wenn wir seine Gegenwart in uns nicht erfassen, wenn wir nicht ihr Raum geben, dem Geist Gottes Raum geben, dann ist da auch ein Mangel an Führung. Auch wenn wir sozusagen gar nicht ständig irgendeinen Gedanken oder eine Anweisung bekommen, seine Gegenwart in uns ist das Entscheidende. Das ist sehr wichtig für die Führung, dass wir uns darauf verlassen können, wenn er unter uns gegenwärtig ist, dann ist das etwas, was ganz entscheidend ist für unsere Führung. Wenn du nicht mit uns gehst, es gibt im Alten Testament, auch im Zusammenhang mit dem Mose diese Stelle, das Volk Israel wurde schuldig und Gott hat dann gesagt an einer Stelle, ich werde nicht mit meiner Gegenwart mit dir gehen, sondern ich werde einen Engel mit dir schicken. Versteht ihr? Aber das ist sozusagen mehr jetzt eine Strafhandlung gewesen. Sie sind eh geführt worden, aber nicht durch seine Gegenwart, sondern durch einen Engel. Mose wollte, dass er mit ihm geht. An dieser Stelle, die ich jetzt zitiert habe, aus dem 2. Mose 33, da sagt Gott, ich werde mit meinem Angesicht. An einer anderen Stelle, zu einer anderen Situation, ich schicke einen Engel mit euch. Ihr Lieben, das zeigt einfach nur etwas, was von der Bibel her entscheidend wichtig ist, dass er selber mit uns ist. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und ihr Lieben, darum ist die wichtigste Voraussetzung für ein geführtes Leben seine Gegenwart in unserem Leben. Seine ständige Gegenwart. Auch für uns als Gemeinde, seine ständige Gegenwart. Nicht nur, dass wir hier und da ein paar Anweisungen bekommen. Ihr versteht jetzt, was ich meine. Das ist das Entscheidende, aus dem heraus wir leben müssen. Ein drittes, was für die Führung natürlich eine ganz große Bedeutung spielt, ist das, was wir Prophetie nennen und prophetisches Reden Gottes. Das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, wie Gott uns führt. Aber lasst mich das so sagen, es ist nur eine Möglichkeit. Es ist nicht die Möglichkeit. Die Art und Weise, wie Gott uns führt, ist sein Wort, sein geschriebenes Wort. Dazu kommt noch das aktuelle Wort. Aber ist das aktuelle Wort ist nur eine Form, wie Gott zu uns redet. Durch Träume, durch Visionen, durch prophetische Worte, die wir von anderen empfangen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich schätze das von ganzem Herzen. Ich will das von ganzem Herzen. Wir sind eine Gemeinde, die das schätzen. Aber man darf es auch nicht überschätzen. Indem man sein ganzes Leben und seine Lebensführung nur auf prophetische Einzelworte baut. Prophetische Worte, Träume, Visionen, was immer in unser Leben gesprochen wird, sind immer nur Puzzlesteine und nie das Ganze eines Weges. Der ganze Weg, den Gott uns zeigen möchte, wie er uns führen möchte, setzt sich zusammen aus verschiedenen Formen des Redens Gottes. Das prophetische Wort leuchtet ein Puzzle in meinem Leben auf und zeigt mir und wirft ein Licht in diese Situation oder in eine zukünftige Situation, in die Gott mich hineinführen möchte, aber es offenbart mir nicht den ganzen Weg, sondern Puzzlesteine, bruchstückhaft. Alles prophetische Reden ist Bruchstück. Äußerst wertvoll, aber Bruchstück. Und wir dürfen nicht das Bruchstück zum Ganzen machen. Ich freue mich schon über diese prophetische Konferenz, die jetzt kommt. Und da werden sicherlich wieder enorm viele prophetische Worte freigesetzt. Halleluja. Aber sie sind Bruchstücke. Sie sind nicht das Ganze. Und darum, auch wenn dann Gott redet, dann braucht es ja immer noch eine zusätzliche Offenbarung, was er damit meint. So wie der Agabus und der Apostel Paulus unterschiedlicher Meinung waren, was dieses prophetische Wort heißt. Du wirst nach Jerusalem gehen und Fesseln und Bedrängnis wird auf dich warten. Der Agabus hat gedacht, das ist eine Warnung, also geh nicht hin. Das für den Paulus war es eine Ermutigung, dass er durchhalten soll, wenn das passiert, also geh hin. Das sind völlig verschiedene Auslegungen. Paulus hat gewusst, er soll hingehen. Er hat gesagt, ich achte mein Leben nicht wert, ich gebe es hin für Gott. Ich gehe hinein, weil Gott mir sagt, geh hin, aber ich bin mit dir. Aber sei nicht überrascht, wenn es Fesseln gibt und Bedrängnis. So hat er es verstanden. Und der Agabus, der Prophet und die ganze Gemeinde, die haben geweint über den Paulus und haben gesagt, geh doch bitte nicht hin. Das ist eine Warnung, geh nicht nach Jerusalem. Versteht ihr, das ist völlig entgegengesetzte Bedeutung. Deswegen, das Prophetische muss gedeutet werden. Also alles, was prophetisch uns gegeben wird, ist nicht in sich von vornherein glasklar, sondern wenn das prophetische Wort kommt, brauchen wir eine weitere Stufe der Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist, dass wir es richtig abwägen, dass wir die Botschaft richtig verstehen, dass wir sie anwenden in die richtige Weise, dass wir den Zeitfaktor, der damit verbunden ist, erkennen. Manches trifft erst nach 10 Jahren ein, wir glauben, morgen passiert's. Dass wir es nicht mit unseren eigenen Vorstellungen vermengen und daraus etwas ganz anderes machen, als es eigentlich gemeint ist. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie wir etwas missverstehen. Es bleibt dabei, das Prophetische ist eines der wunderbarsten Möglichkeiten, wie Gott aktuell in verschiedene Situationen meines Lebensweges hineinspricht. Aber er führt nicht meinen ganzen Weg über Prophetie. Sondern das sind so viele Dinge, die anders als prophetisch sozusagen mir auch als etwas zukommen von Gott her, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, was mir zeigt den Weg. Also nehmt das ernst, was in diesen nächsten Tagen auf uns zukommt, für uns als Gemeinde, für uns als Einzelne, aber es ist wichtig, dass wir es abwägen, dass wir es richtig verstehen, dass wir sagen, Heiliger Geist, jetzt hilf mir, dass ich das, was ich empfangen habe, auch richtig verstehe, richtig einordne, den richtigen Zeitpunkt finde, es nicht mit falschen Gedanken verbinde und. Und der Geist wird uns helfen, wenn wir so denken und reden. Also, ich freue mich schon auf dieses Prophetische, weil es ist etwas ganz Wunderbares. Es ist manchmal wie ein Weggeländer, ja. Man geht auf einem Weg und da ist ein Geländer. Und da hat man so ein bisschen einen Handlauf. Manchmal ist das prophetisch in einer bestimmten Situation, wo man nicht genau weiß, wie ein Handlauf, wo man entlang gehen kann. Und das ist herrlich, vor allem auch, wenn es so richtungsweisend mehr in die Zukunft geht und uns zeigt, in diese Richtung geht mein Leben. Aber das sagt noch nicht, was der nächste, übernächste, drittnächste, viertnächste Schritt ist. Und da können viele Fehler passieren. Also nehmt es mit ganzem Herzen auf, aber bewegt es mit dem Heiligen Geist, was damit gemeint ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Petrus, als er da in Joppe gewesen ist und auf dem Söller gebetet hatte, da hatte er eine prophetische Vision. Da hatte er einen Traum, dass ein Tuch vom offenen Himmel herunterkam, an 4 Zipfeln aufgehängt und da waren 4-füßige Tiere, Kriechtiere und Vögel, alles unreine Tiere. Und eine Stimme sagt ihm, schlachte und iss. Und er sagt, nein, das tue ich nicht. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Dann wiederholt sich das ein zweites und ein drittes Mal. Und dann hat Gott ihm sozusagen erst im Zusammenhang mit dem, was passiert ist, das ist noch ein weiteres Geschehen, was ich gleich noch kurz zu sprechen kommen möchte, dass er dann erlebt hat, wie er geführt wurde. Das war, dieses prophetische Wort war eine wunderbare Führung, nämlich in die Richtung, er soll nichts unrein nennen, was Gott als rein erklärt hat. In seiner Meinung, der Meinung der Apostel damals, waren alle Heiden unrein. Und daher haben sich die Juden von den Heiden ferngehalten. Und Gott sagt, nein, auch die Heiden sind nicht unrein, sondern rein. Ihnen gehört das Evangelium auch. Und dann hat er ihn zum Cornelius geführt. Und der war ein römischer Hauptmann, nicht Jude. Und so hat ein prophetisches Wort ihn geführt in die Heidenwelt hinein. Ihr Lieben, diese Führung, die damals passiert ist mit Petrus, die können wir gar nicht groß genug erachten. Das war der Beginn der Heidenmission durch ein prophetisches Wort. Wie der Apostel Paulus dann auf der Missionsreise war und durch ganz Kleinasien durchgezogen ist, wie ich es vorher gesagt habe, dann kam er nach Troas und da hatte er einen Traum in der Nacht. Da erschien ein Mann und sagte zu ihm, komm herüber und hilf uns. Das war ein prophetisches Wort in der Situation seines Lebens, wo er Führung brauchte. Und Gott hat gesagt, geh hinüber nach Europa, nach Mazedonien, Griechenland, Europa. Das ist meine Führung. So hat er, und es gibt viele Beispiele jetzt in der Bibel, wo prophetische Visionen, Träume, Worte einfach sozusagen hier weiterleiten und führen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein nächster Punkt ist, dass wir auch verstehen, dass sozusagen Gott oft und oft führt durch Zeichen. Zeichen, Umstände, Ereignisse, die passieren, die ein Zeichen einer Führung sind. Das ist ein weiterer Punkt. Das heißt, das Feld, wie Gott uns führt, ist sehr groß. Es schließt unser ganzes Leben ein, unseren gesamten Alltag. Es schließt ein das, was wir erleben. Es schließt ein Situationen in der ganzen Welt. Es schließt ein die Natur, alles. Alles kann zu einem Zeichen werden, wie Gott uns führen möchte. Und manchmal ist es so, dass Gott selber davon redet, dass er sagt, ich werde euch ein Zeichen geben. Und an diesem Zeichen könnt ihr erkennen, was sozusagen mein Wille ist. Er selber gibt Zeichen, als der Gideon zum Beispiel, in Richter 6, in Richter 7, zum Kampf antreten soll gegen die Midianiter. Da sagt Gott zu ihm, geh hinunter, in der Nacht war das, zu dem Lager der Feinde, zu dem Vorposten, schleich dich dort an, sozusagen mit deinem Diener, und höre, was sie sagen. Und das, was sie sagen, wird dir ein Zeichen sein. Und dann geht er hinab und dann hört er, wie gerade einer der beiden, das waren zwei Wächter in einem Zelt, die haben gerade miteinander geredet, und der eine sagt, ich habe einen Traum gehabt in der letzten Nacht. Da kam ein großes Laib Gerstenbrot und das ist heruntergerollt vom Berg und hat alle unsere Zelte zerstört. Und der andere sagt dann darauf, der andere von den Wächtern der Midianiter sagt, oh, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott sozusagen auf der Seite der Israeliten ist und die Israeliten werden über uns kommen, wie dieser Laib Gerstenbrot und uns zerschlagen. Das ist ein Bild für das Schwert Gideons. Als Gideon das hörte, war es ein Zeichen für ihn. Und er hat sich hingekniet und Gott angebetet und am nächsten Tag begann der Kampf. Ein Zeichen. Es gibt Zeichen im Kleinen, es gibt Zeichen im Großen. In Jesaja heißt es einmal in Jesaja 7, und es wird euch ein Zeichen gegeben, sagt Gott. Und dann sagt er, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sie wird einen Sohn gebären. Und sein Name wird Immanuel heißen. Ein Zeichen. Eine Jungfrau, wenn eine Jungfrau schwanger wird und sie das Kind gebären wird, dessen Name Immanuel heißen wird, das ist das Zeichen für den Messias. Das Zeichen für den Messias. Ihr kennt auch die Geschichte von den Hirten auf dem Felde, wo die Engel kommen und ihm sagen, euch soll ein Zeichen gegeben werden. Sagen die Engel, geht nach Bethlehem in diesen Stall und dort werdet ihr finden ein Kind in Windeln in einer Krippe. Das wird euch zum Zeichen sein, das ist der Messias. Nur so kleine Beispiele jetzt, wie Gott sozusagen selber oft hinweist, dass er Zeichen geben will, an denen wir erkennen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir etwas erkennen. Also unser Leben ist vielfach begleitet von Zeichen, die er uns geben möchte. Als der Prophet Samuel, als der König Saul zum Samuel kommt, und der Samuel ihn dann zum König salbt, bevor er überhaupt König war, ja, also König salbt, da hat er ihm gesagt, wenn du jetzt von mir weggehst, wird das und das und das und das geschehen. Du wirst ein Schar von Propheten sein und du wirst anfangen zu weissagen und. Und das wird ein Zeichen sein, dass diese Salbung, diese Berufung, ein König zu sein, eine Bestätigung ist von mir. Und dann passiert das und dann heißt es, und alle Zeichen, die Samuel ihm genannt hat, sind eingetroffen. Als Führungselement, versteht ihr? Gott gibt Zeichen. Und wir können auch um Zeichen beten. Manchmal kündigt Gott Zeichen an und sagt, schaut, an dem werdet ihr erkennen. Als der Mose sich gewehrt hat, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, da hat Gott gesagt, als Zeichen dafür, dass das, was ich jetzt gesagt habe, richtig ist, ihr werdet, wenn ihr aus Ägypten herauskommt, genau an diesem Berge, werdet ihr ein Opfer bringen. Das war an dem Horeb. Dort ist der brennende Dornbusch gewesen. Und Gott sagt, an diesem Berg werdet ihr als ganzes Volk einmal kommen Und dann wirst du dich erinnern, wird eine Bestätigung sein, ein Zeichen dafür, dass du sozusagen auf dem rechten Weg bist. Als wir damals dieses ein Gemeindezentrum gesucht haben, da haben wir uns die erste Frage, was sollen wir etwas mieten oder sollen wir etwas kaufen? Wir waren eine kleine Gemeinde und das war natürlich sehr schwer, jetzt herauszufinden, wie wir sollen das finanzieren. Und da haben wir uns zusammengesetzt in der Gemeindeleitung und gesagt, Herr, wir brauchen ein Zeichen. Einfach so, wir brauchen ein Zeichen. Wie oft können wir das tun, auch in unserem Leben? Herr, wir brauchen ein Zeichen. Wie wir gebetet haben, das war an einem Dienstagabend, das werde ich nie vergessen. Herr, wir brauchen ein Zeichen von außen, von jemand, der nichts weiß, was wir auf dem Herzen haben. Am nächsten Tag kam ein Telefon von einem Geschäftsmann und der hat gesagt, seid ihr in einer Situation, wo ihr gerade eine finanzielle Not habt oder irgendetwas? Und dann habe ich fast gelacht und gesagt, ja, genau. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, das oder jenes, im Zusammenhang mit Geld, ja. Und dann war er so überführt davon, dass wir genau in einer Situation waren, dass er gesagt hat, ja, er ist dabei, den Gewinn eines Jahresumsatzes von seiner Firma, den gibt er jedes Jahr irgendeinem christlichen Werk. Und dieses Jahr, also in diesem Jahr, ist ihm eingefallen Ichtis Gemeinde, obwohl er nicht so Ichtis Gemeinde kennt. Und auch, bitte? Na, den ganzen Gewinn. Ja. Den wollte er uns geben. Und daraufhin hat er gesagt, okay, das ist eine wichtige Information, die ich ihm gegeben habe. Und er hat dann einige Monate später, das war damals 500.000 Schilling. Er hat dann zu mir gesagt, ist etwas weniger gewesen, als ich eigentlich gedacht habe. Aber das war das Zeichen. Er hat uns damals schon gesagt, es wird einige hunderttausend, also so in einer größeren Weise geschehen. Das war für uns ein Zeichen. Aufgrund dieses Zeichens haben wir den Mut gefasst, zu kaufen. Das ist das Gebäude, das wir gekauft haben. Begonnen hat es mit diesem Zeichen. Für einen Weg. Paulus schreibt an manchen Stellen und formuliert das so: Gott hat mir eine offene Türe gegeben. Das heißt, er hat erkannt durch Zeichen, durch Ereignisse, die geschehen sind, jetzt ist eine Stunde, wo das Evangelium freien Lauf hat. Die muss ich nutzen. Gott hat mir eine Türe gegeben. Das ist ein Zeichen. Und wie oft sprechen wir von Türen, ja? Wenn wir eine Wegweisung brauchen, dann sagen wir oft, ich brauche ein Zeichen von Gott. Ich möchte gerne erkennen von Gott her, was sein Weg ist. Und da bitten wir, Herr, öffne eine Türe, damit ich erkennen kann, ob das der Weg ist von dir. Das sind Zeichen. Nicht jede offene Tür ist von Gott. Bitte, sehr, sehr wichtig. Nicht jede offene Türe. Der Feind hört auch mit. Und er öffnet auch manchmal Türen. Und will uns weismachen, das ist die Türe, die Gott geöffnet hat. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht die Türe. Das heißt, wenn wir eine offene Türe erkennen, dann müssen wir den Herrn fragen, Herr, ist es das von dir geöffnet? Das ist sehr wichtig. Aber offene Türen sind Zeichen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir von daher auch sehen, wie Gott uns führt. Ihr Lieben, alles, was in unserem Leben passiert, alle Geschehnisse in unserem Leben, können Zeichen sein. Wir müssen achten, was uns passiert gerade, was gerade die Umstände sind. Und Gott kann an den Umständen mir etwas sagen. Zum Beispiel in einer Krankheit. Nicht, dass die Krankheit von Gott ist, aber er kann sie benutzen als ein Zeichen. Dass ich vielleicht mit meinem Körper Schindluder getrieben habe. Das ist ein Zeichen. Gott will das heilen, natürlich, das ist keine Frage. Aber er verwendet Zeichen. Er gibt mir Warnungen durch Lebensumstände. Er will etwas verändern in meinem Leben. Durch Umstände, in die ich drinnen bin. Wenn ich nur auch mein Leben anschaue, das ist nicht einfach alles in meinem Leben ist nicht von vornherein Gott gewollt, also so, wie Gott es wollte, sondern manchmal ist es auch nicht von Gott gewollt, weil ich auf Abwege gekommen bin. Dann zeigt mir, dass Gott an meinen Lebensumständen. Also das heißt, das ganze Feld der Zeichen, das ja noch viel größer ist, als was ich da jetzt sage, sind Möglichkeiten, wie Gott führt, wie er Dinge in Ordnung bringt und wie er regelt. Also da gibt's so viele, das ist das größte Feld eigentlich. Eines der größten Felder, wie Gott redet. Wenn wir nur unsere Augen offen haben. Jesus redet zum Beispiel auch von Zeichen der Endzeit. An denen sollen wir erkennen. An diesen Zeichen sollen wir uns leiten lassen. Das ist auch für unsere Lebensführung wichtig, dass wir diese Zeichen erkennen. Er redet selber von Zeichen. Ich gebe euch Zeichen. Und das sind Zeichen seiner Führung, dass wir Orientierung haben. Und das Letzte, das will ich jetzt nur ganz, ganz kurz streifen, was sehr wichtig ist für die Führung durch Gott, ist, dass wir gut achten, was andere Menschen zu uns sagen, Christen. Es kann in einem Gespräch, das jemand mit mir führt, wo der andere überhaupt nicht denkt, dass das jetzt von Gott geleitet ist, kann etwas, ein Satz sein, der mich so anspringt, wo ich empfinde, das war jetzt eine Führung von Gott, dass er das gesagt hat. Kann sogar ein Ungläubiger sein, der etwas sagt, ja, oder Nichtgläubiger. Also das, was Gott durch andere Menschen sagt. Und ganz besonders möchte ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir das Reden Gottes auch dadurch hören wollen, wenn es unter mehreren Menschen, denen wir Fragen stellen und denen wir uns öffnen, Einheit entsteht. Einheit ist ein Moment von Führung. Wenn ich eine Frage habe, das machen viele unter uns, die sagen, ich möchte gerne an dieser und jener Stelle etwas erkennen von Gott, was für meinen Lebensweg wichtig ist. Ja, oft setzen wir uns zusammen in einer sogenannten prophetischen Runde. Wir hören auf Gott und wir sprechen. Und wo ein roter Faden ist, was dann an Erkenntnis kommt. Einheit, das ist das stärkste Reden Gottes für einen Menschen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine prophetische Situation sein, wo man zusammenkommt, oder, aber einfach, dass man mit gläubigen Christen, die also wirklich den Willen Gottes willen, wollen, auch merkt eine Übereinstimmung. Wenn Gott zu diesem, durch diesen und diesen und diesen und diesen dasselbe sagt, in Einheit, ist es auch etwas Kostbares, woran wir erkennen können, eine Führung. Also Gott spricht durch Einheit von mehreren, er spricht durch einzelne Menschen. Also es ist nicht gut, wenn wir mit unseren Fragen, wenn wir in unserem Leben hinein etwas an Weisung brauchen, immer nur mit allein bleiben mit Gott. Manchmal ist es sehr wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir es aussprechen, dass wir Gott die Möglichkeit geben, durch andere auch etwas zu sagen. Nicht alles, was andere sagen, ist dann von Gott. Da brauchen wir wieder Unterscheidung. Manchmal müssen wir etwas widerstehen, was uns jemand gesagt hat. Aber das erkennen wir. Er wird uns das auch in dieser Weise sagen. Jedenfalls, es ist etwas Kostbares, unter der Führung Gottes zu stehen und diese Führung zu erbitten. Lasst uns das immer wieder tun. Herr, leite uns nach deinem Ratschluss und schenk uns deinen Heiligen Geist und leite uns mit deinen Augen, mit deiner lebendigen Gegenwart. Ja, Herr, das wollen wir bitten von ganzem Herzen, dass du das tust in unserer Gemeinde für alle Fragen, die wir haben, für alle Richtungen, in die wir gehen, dass wir so umfassend von dir erleben, wie du sprichst, wie du uns leitest. Herr, wir wollen nichts übersehen von dem, wie du redest. Herr, wenn es lauter verschiedene Puzzle sind und dann ein Bild ergeben, dann sehen wir noch einmal in einer tieferen Weise, was dein Weg ist und dein Wille ist. Herr, lass uns nicht nur auf eine Sache beschränkt sein in unserem Hören auf dich, in unserem Achten auf deine Wege, sondern lass uns in dieser Freiheit auch wachsen, dir zuzutrauen, dass du auf alle mögliche Art und Weise zu uns redest, sogar manchmal durch den Mund von Kindern. Vater, es ist so wichtig, dass wir sensibel werden dafür, wie der Heilige Geist uns führt. Sehr sensibel, mach uns sensibel. Und ich danke dir für alle Erfahrungen, die wir darin schon gemacht haben. Herr, wir wollen ein Leben führen, das von dir geführt ist. Amen.